In dieser speziellen Podcast-Folge habe ich einen Interviewgast eingeladen, weil alle denken, ein großes Ingenieurbüro, das ist toll, das macht glücklich. Nicht immer. Ich habe einen Interviewgast eingeladen, nämlich den Alexander Wohmann. Er hat wieder rückwärts skaliert. Er ist wieder zurück zu einer Mannfirma. Warum er das gemacht hat, wie das Ganze passiert ist und was die Gründe dafür waren, alles in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen im Podcast Branches to Go. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. In der heutigen Interviewfolge habe ich den Alexander Wohmann eingeladen. Er ist Prüfsachverständiger für Brandschutz. Ja, seine Firma bei Frankfurt. Aber er hat gestartet ganz anders. Wie das Ganze begonnen hat, warum ein großes Ingenieurbüro wieder zurückskaliert hat, wie das alles passiert ist, das mal ihn lieber selber erzählen. Darum sage ich erstmal herzlich willkommen im Interview, lieber Alex.
Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir über dein Ingenieurbüro und deine heutige Tätigkeit reden, fangen wir vorne an. Nimm uns mal kurz mit, wie das Ganze so, ich sag mal, in der Jugend begonnen hat mit dem Einstieg ins Berufsleben. Wie fing das bei dir an?
Ja, eigentlich ganz spannend. Letztendlich mit 2 Jahren stand für mich der Entschluss fest, dass ich Feuerwehrmann werde. Und bin das erste Mal mit einer Drehleiter tatsächlich mit 2 Jahren nach oben gefahren worden, mit meinem Vater zusammen, der damals in der Freiwilligen Feuerwehr war. Mhm. Und ab dem Punkt wurde ich Feuerwehrmann und habe irgendwie meine ganze Lebensplanung und Schulplanung darauf ausgelegt. Was dann zur Folge hatte nach dem Realschulabschluss, dass ich eine Ausbildung, damals war das ja zwingend noch erforderlich, eine handwerkliche Ausbildung zu haben, um zur Feuerwehr zu gehen, weil ich als Schreiner gemacht habe. Mhm. Habe dann Fensterrollladenbau als Schwerpunkt gemacht im Schreinergewerbe und den Gesellenbrief erlangt. Und direkt nach dem Gesellenbrief stand ja da zu dieser Zeit noch Wehrdienst oder Zivildienst an. In meinem Fall war dann natürlich der Logik folgend, es auch sehr sinnvoll, in den Rettungsdienst zu gehen. Habe dann dort Rettungssanitäter-Ausbildung gemacht und ein Jahr knapp als Zivildienstleistender beim ASB auf dem Rettungswagen verbracht. Mhm. Und bin dann unmittelbar danach dann zur Berufsfeuerwehr. Als Feuerwehrbeamter und habe dort in den mittleren Dienst begonnen, was sich dann über verschiedene Wege und Abschnitte in verschiedenen Abteilungen eben entwickelt hat, bis in den Bereich, dass ich auch bei der Rettungsleitstelle war, also Feuerwehr- und Rettungsleitstelle und so weiter. Mhm. Und dann quasi auch die Ausbildung abgeschlossen im mittleren Dienst und als Führungskraft dann auch gearbeitet, teilweise als Einsatzleiter. Mhm. Und letztendlich kam dann so ein Bruch, so im Alter 24, 25, da hatte ich dann für den mittleren Dienst die Fachleute, die sich damit auskennen, diese Endgehaltsstufe im mittleren Dienst A9 erreicht. Und wie wir früher gesagt haben, Ende der Karriere, also EDK, war dieser Punkt und musste überlegen, sitze ich jetzt bis zur Rente oder Pensionierung quasi auf diese Stelle oder auf dieser Gehaltsklasse oder will ich doch noch was anderes machen? Ne? Und dann über Gespräche mit Kollegen und auch guten Tippgebern kam dann eigentlich am Ende bei raus, nach dem Studium wäre es sicherlich hilfreich, um auch einen Aufstieg im gehobenen Dienst zu verwirklichen, dann in der Feuerwehr. Das war auch so perspektivisch erstmal mein Grundgedanke, einfach das Studium zu machen, um in gehobenen Dienst zu gehen und dann eben bei der Feuerwehr weiterzukommen.
Ah ja.
Letztendlich hat sich das dann übers Studium und das Praxissemester komplett umgeworfen, dieser Gedanke. Also diese 3-4 Monate Praxissemester haben mir gezeigt, es gibt ja noch was außerhalb der Behörde. Und
eine ganz andere Welt, ja.
Genau, ganz spannend und auch völlig komplette andere Arbeitsweise, Herangehensweise, Strukturen anders. Für mich ja sehr ungewohnt, sage ich mal dann. Außer natürlich während der Ausbildung in der Schreinerei hat man, sage ich mal, irgendwo wirtschaftliches Arbeiten gehabt, ne? Ja. Aber dann seit dem Eintritt in die Behörde natürlich geht es ja weniger um Wirtschaftsfaktoren, mhm, wie um andere Faktoren. Und letztendlich ist mir dann auch aufgefallen im Ingenieurbüro, dass ich das, was ich bei der Feuerwehr gemacht habe, super nutzen kann. Also nicht nur vom Fachwissen her, sondern ich hatte einfach auch durch diese Schnelligkeit, also als Feuerwehrbeamter oder Feuerwehrmann im Berufsleben quasi hast du immer schnelle Entscheidungen zu treffen in den Einsätzen oder in der Einsatzdisposition, jetzt zum Beispiel auf der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle. Du hast eine Minute Zeit, beim Notruf zu entscheiden, ob jemand so viel Hilfe bekommt oder weniger oder mehr. Ne? Mhm. Und diese Prozesse, auch Entscheidungen treffen zu können, das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen in meiner Zeit im Ingenieurbüro. Das fällt vielen Leuten schwer mittlerweile, einfach sich für einen Weg zu entscheiden, ob man später feststellt, ob das quasi nicht so schlau war und man den nochmal korrigiert. Und das lernen wir sehr stark mit der Feuerwehr, das muss man dazu sagen. Alle, die in der Freiwilligen Feuerwehr sind oder beruflich damit zu tun haben, kennen das. Ne? Wir haben so Führungskreisläufe und es wird immer wieder hinterfragt, ist das noch in Ordnung oder müssen wir nach links oder rechts abbiegen? Gibt es eine andere Taktik, die wir verfolgen, etc.? Mhm. Und das führt dazu, dass man sehr gut Entscheidungen treffen kann. Das habe ich sehr schnell gemerkt, dass das irgendwie sehr gut zusammenpasst. Also dieses Feuerwehrwissen, dieses Learning, Doing, was man dort quasi eingetrichtert bekommt, dass man nachts um drei, wenn man aufschreckt, quasi sofort startklar ist, bis hin zu dem Punkt eben Studium, Bauingenieurwesen, ne, mit in meinem Fall einer Vertiefung eben im Gebäudemanagement, die sehr, sag ich mal, juristisch lastig war, aber was im Nachhinein sehr gut war jetzt für meinen weiteren Werdegang, bis hin dann zu eben einem Masterstudium Brandschutzsicherheitstechnik. Das hat sich alles so abgerundet in der Arbeit im Ingenieurbüro, konnte ich letztendlich einfach auch so ein bisschen von außen immer auf beide Seiten schauen. Also ich konnte so die Belange der Behörde verstehen,
ja,
wenn etwas gefordert wurde oder woher das kommt. Für mich war dieser Einblick ein bisschen einfacher. Vielleicht auch manchmal die Argumentation, weil ich die Sprache einfach auf einmal auflegen konnte des Gegenübers, mhm, und auch einfacher vielleicht was transportieren kann, wie jetzt möglicherweise der konservativ studierte Bauingenieur, der eben keine Behördenerfahrung hat. Und ja, letztendlich, wir sprechen immer von Augenhöhe. Ne? Also manchmal entwickelt sich dann so ein Gespräch einfach mehr auf Augenhöhe. Und das hat so ein bisschen zu dem Ganzen geführt, dass ich dann quasi bei der Behörde gekündigt habe und letztendlich in der freien Wirtschaft gelandet bin, in einem recht großen Ingenieurbüro. Bin dann da ganz klassisch vom Anfangsmitarbeiter innerhalb von 3 Jahren quasi zum Teamleiter für ein Team aufgestiegen und habe mich dann auch so nach 3, 3,5 Jahren selbstständig gemacht Ende 2013 mit erstmal so einem klassischen Brandschutzplanungsbüro, Brandschutzkonzepte, Brandschutznachweise und Brandschutzberatung. Genau. Das ist jetzt mal so ganz grob, zumindest mal bis an den Punkt zur Selbstständigkeit.
Zum Ingenieurbüro, da hast du auch, ich sag mal salopp, die Seiten gewechselt, ja?
Genau.
Okay, dann fing dein Ingenieurbüro erst mit dir ganz alleine an, aber du hast auch schnell Mitarbeiter eingestellt.
Genau, also letztendlich war es so, dass sich einfach auch dort vielleicht die glückliche Situation ergeben hat, dass doch dieses in Anführungszeichen Sachverständigenwesen, auch wenn das ja immer, sage ich mal, argumentiert wird, ungeschützter Begriff und so weiter, aber letztendlich in dem Bereich, wo ich mich auch in dem großen Angestelltenverhältnis bewegt habe, war es einfach ein großes Brandschutz-Sachverständigenbüro, renommierter Name, renommiertes Büro. Aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, es ist vieles personenabhängig. Also viele Leute oder Kunden, Bauherren, die suchen sich einen Brandschützer und wenn die mit dem zufrieden sind, dann sind die auch zufrieden. Dann gibt es natürlich immer wieder welche, die nach dem billigsten Preis suchen, das ist keine Frage, aber die sieht man auch nur einmal. Mhm. Letztendlich, der langfristig mit dir zusammenarbeiten will, der ist personengebunden letztendlich. Und das ist so irgendwie das, was ich dann erlebt habe, ne? Dass einfach Leute, die mal irgendwie mit mir zufrieden waren in der Arbeit und in der Entwicklung der Projekte oder dem Ausgang des Projektes, dass die sich auf einmal gemeldet haben und gesagt haben, hier, ich habe ein neues Projekt, das würde ich gerne mit Ihnen machen und so weiter. Und letztendlich so hat sich das recht schnell ergeben, dass ich eine gute Auftragslage in Anführungszeichen hatte für Einzelkämpfer natürlich, ja, dann auf einmal recht viel und hatte da auch so ein bisschen Angst davor, dass ich am Anfang irgendwie da sitze und monatelang mein Däumchen drehen muss, bis ich den ersten Auftrag habe. Also das war zum Glück gegenteilig und hat von Anfang an einfach gut funktioniert. Und ich konnte dann so nach 2 Monaten die erste Mitarbeiterin einstellen. Und so ist es dann stetig quasi immer angewachsen über ja fast 10 Jahre im Grunde. ist das Büro immer weiter gewachsen. Wir hatten dann so an der Spitze bis zu 10 Mitarbeitern mit 10 Personen mit mir inbegriffen, waren wir dann im Ingenieurbüro, die da von der Sekretärin über den Zeichner und Ingenieurin quasi mitgearbeitet haben. Und das war auch eine spannende Erfahrung. Und ich denke, da werden wir auch gleich nochmal näher drauf eingehen.
Ganz klar. Der Status erstmal Ingenieurbüro, 10 Mitarbeiter, mit oder ohne die ist dann irrelevant. Das ist schon eine gewisse Größe. Hat auch Verantwortung, ganz klar. Jeden Monat soll das Gehalt kommen, macht auch ein bisschen Druck. Und das wirkt so nach außen. Alex, da hattest du es geschafft. Ist auch eine Sichtweise. Da hattest du auch schon den nächsten Schritt in deiner eigenen, in deinem eigenen Werdegang erreicht. Aber es gab ja so, was hast du den ganzen Tag gemacht? Schön an Projekten mitgearbeitet oder was war deine Aufgabe?
Ja, eigentlich hat sich das dann, umso mehr Mitarbeiter wir hatten, immer mehr dazu entwickelt, dass man zwar weiterhin im Grunde seine administrative Arbeit erhöhen musste, also die administrative Arbeit wurde immer mehr, aber die operative Arbeit draußen bei Kunden wurde natürlich nicht weniger. Letztendlich ist es jetzt auch zumindest in meinem Bereich ja so, wenn jetzt zum Beispiel der Büroinhaber wie bei mir die Nachweisberechtigung hat, um eben Brandschutznachweis schreiben zu dürfen und unterschreiben zu dürfen, ne? Wie im Architekturbüro vielleicht der Bauvorlageberechtigte, der dann quasi die Dokumente nur unterschreiben darf, ne? Also man hat eine Verantwortung, man hat eine Anerkennung und man muss im Projekt selber sein. Also man darf sich vielleicht nicht wie im Autohaus vorstellen, wo man sagt, der Chef, der kümmert sich um die Zahlen und aber die Verkäufer verkaufen die Autos, ne? Das ist, glaube ich, im Brandschutzingenieurbüro und wahrscheinlich in vielen anderen Ingenieurbürosparten ähnlich, ne? Dass wir sehr viel Eigenverantwortung haben und persönliche Haftung und auch persönliches Mitarbeiten und deshalb auch sehr tief im Projekt drinstecken müssen. Also letztendlich war das dann immer so dieser Spagat zwischen Projektarbeit, die du eigentlich nicht weniger hattest, sondern das weißt du selber, 10 Mitarbeiter hast du auch mehr Projektarbeit und diese administrativen Arbeit, die dann auch mehr wird, weil auf einmal kommen so Sachen auf dich zu, du musst dich jetzt um Datenschutz kümmern oder was wir alle so kennen, ne? Diese ganze Bürokratie außenrum, dann hast du irgendwelche Schwellen, die du übersteigst, wo du jetzt auf einmal irgendwelche Sachen bringen musst, die du vorher nicht bringen musstest und. Also es wird einfach nicht weniger Arbeit, ne? Die insgesamt da auf einen zukommt. Und letztendlich muss man auch fairerweise dazu sagen, in diesem Bereich bis 10 Personen im Ingenieurbüro hast du halt auch nicht so riesen Strukturen, ne? Da fängst du ja nicht an, jetzt irgendwie 3 Teamleiter zu implementieren und jeder hat dann einen wichtigen Titel. Letztendlich war auch meiner Meinung nach in dieser Phase, wo wir sehr gut gearbeitet haben und eben viele Leute waren, zumindest in diesem operativen Bereich, immer unser Vorteil, dass wir diese schlanke Struktur hatten oder diese niedrige Struktur, ne? Und nicht eben künstliche Zwischensteps hatten von Teamleitern oder irgendwas. Also wir hatten immer kurze Prozesse, man konnte irgendwas direkt klären miteinander und es ging weiter, ne? Und ich glaube, das ist zumindest in dieser Größenordnung, denke ich, üblich und auch sinnvoll. Wenn man da zu viel Strukturen schafft, hat man am Ende eher das Problem, dass es eher das Ganze ausbremst und man gar nicht so wirklich vorwärts kommt, keine Entscheidung trifft, ne?
Dann hast du dich also auch in der Zeit natürlich auch, weil du warst ja nicht nur Chef, sondern auch der Teamleiter, alles in einer Person, Urlaubsplanung, Mitarbeiterthemen, man nennt das ja dann immer Teambuilding und alles lief bei dir zusammen. Das hat man sich, glaube ich, anders vorgestellt gehabt am Anfang.
Ja, eigentlich definitiv hat man immer so die rosa-rote Brille auf und denkt sich, naja, in meinem Fall ist ja auch irgendwie dieser Beruf nicht einfach so ein Beruf, 9-to-5 und ich gehe da hin und mache das und gehe wieder nach Hause, sondern bei mir ist ja schon so ein bisschen was mit Berufung dahinter und ich mache das gerne und für mich ist es total wichtig und spannend, das Thema, und ich will es auch weiterentwickeln. Mir liegt es auch immer am Herzen, dass Mitarbeiter, aber auch andere Kolleginnen und Kollegen einfach Informationen bekommen. Also ich bin da eher immer der offene Typ und wenn jemand mich fragt und ich irgendein Wissen habe, woher kommt irgendwas zum Beispiel in einem Regelwerk, und ich habe mal irgendwann mit viel Arbeit rausgefunden, woran das liegen könnte, dass man das eben so definiert hat, dann gebe ich das auch gerne weiter. Deshalb mag ich auch gerne Seminare und Schulungen, um einfach, sage ich mal, der jungen Generation das weitergeben zu können. Letztendlich, wenn es in meinem Kopf oder in meinem Rechner verkümmert, die Informationen, dann hilft es keinem weiter. Also Ich bin da eher so nach außen offen und lege da sehr viel Wert drauf, dass du einfach auch für den Berufsstand oder alle, die damit zu tun haben, quasi eine Transparenz schaffen. Das ist mir super wichtig, dass die Leute einfach sich weiterentwickeln können und einfach auch die Hintergründe kennen, um dann die richtigen Entscheidungen oder Bewertungen treffen zu können. Und letztendlich war halt natürlich das eine, dass ich immer so ein bisschen zu dem Ganzen, was wir eben sagen, operativen, administrativen, immer noch diesen Grundhaltungsgedanken hatte, dass ich so eine Art Ausbildungsbetrieb bin, also dass ich meine Mitarbeiter auch weiterbringen will. Ich will nicht solche reinen Cash-Cows, die einfach nur ihre Arbeit machen, mir jeden Monat viel Geld aufs Konto spülen und in Anführungszeichen auch jetzt erstmal egal, ob Quantität, Qualität oder wie auch immer man da hinkommt, ne? Sondern mir war immer die Qualität wichtig und auch das Verständnis, die Weiterentwicklung, dass auch jeder quasi weitere Schritte geht und sich entwickelt im Beruf, ne? Und womöglich auch später mal in der Lage ist, eben Anerkennung zu erlangen, ne? Das war immer so meine Perspektive. Und letztendlich habe ich mir das tatsächlich ein bisschen einfacher vorgestellt vorher. Und auch für mich war halt immer dieses operative Arbeiten auch letztendlich das, was Spaß gemacht hat, ne? Also ich glaube, das wissen alle, die zuhören oder zuschauen. Dieses Außenrum, in Anführungszeichen Bürokram erledigen, ist halt einfach immer so das Negative, was so ein bisschen hinten dran hängt, ne?
Und ich habe verstanden, das, was dir immer Spaß gemacht hat, das war nicht 9 to 5, das war dann außerhalb von 9 to 5 bei dir. Und 9 to 5 hast du halt das ganze Administrative gemacht, Büro, was alles so dazugehört zu einer Firma mit 10 Mitarbeitern.
Genau.
Dann kamen wir langsam so in den Lockdown rein. Was hat sich da alles geändert? Was ist da auch passiert?
Ja, auf einmal haben wir ja alle so einen Schlag ins Gesicht bekommen, letztendlich mit diesem ersten Lockdown. Und dann zum einen ist in dem Ingenieurbüro eine Sache passiert, was ich aus heutiger Sicht auch so nie mehr machen würde. Wir hatten zum Beispiel eine sehr große Abhängigkeit. Bei einem Kunden hatten wir sehr viele Aufträge, die 50% ungefähr unseres Jahresumsatzes ausgemacht haben. Und genau dieser Kunde im Bereich Senioren- und Altenpflege war einer von den Hauptbetroffenen, sage ich mal, Schließungssachen, wo dann quasi von 100 oder 150 auf 0 sich das Binnen von einem Tag reduziert hat. Das heißt, einerseits hat sich das natürlich für uns noch ganz gut entwickelt, weil wir einfach mit den anderen 50% noch genug Aufträge hatten, um diese Zeit zu überstehen. Das war jetzt die glückliche Situation am Ende des Tages. Aber es hat mal deutlich aufgezeigt, dass man natürlich, wenn man zu viel auf einen Kunden setzt oder einen Bereich, ne, dass man dann nicht womöglich gut aufgestellt ist, sondern die breite Streuung doch sehr, sehr wichtig sein kann. Letztendlich haben wir dann auch, ja, im Grunde viele neue Kunden akquiriert ab diesem Punkt in Corona.
Klar.
Und haben dann eigentlich das Büro nochmal ein zweites Mal neu erfunden, ne, oder neu aufgebaut, wenn man es so will, weil wir auf einmal wieder auf diese kleineren oder Einzelprojekte mehr gesetzt haben, ne, wie auf das große Ganze. Und einfach diese breite Masse, um da nicht so eine große Angriffsfläche zu haben für Ausfall oder was auch immer. Ne. Und das war nochmal so ein Start. Und ja, in diesem Zusammenhang ist ja vieles passiert. Einerseits konnten wir natürlich im Ingenieurbüro recht gut weiterarbeiten. Wir hatten ja eben noch Projekte. Die eine oder andere Baustelle lief ja auch trotzdem noch weiter, zwar unter Corona-Maßnahmen hin und her, aber wir konnten zur Arbeit gehen, konnten im gewissen Rahmen uns noch mit Sozialkontakten austauschen im Büro, konnten auf die Baustellen fahren und, und. Da gab es ja einfach Berufsgruppen oder Teile, die da deutlich mehr noch eingeschränkt waren, mit Homeschooling und allem, was eben da zusammenkamen, wo viele dann im Homeoffice saßen und gar nicht mehr letztendlich vor die Tür kamen, außer zum Einkaufen. Und da denke ich, haben wir jetzt in unserem Ingenieurbüro auch noch recht viel Glück gehabt, dass wir das einfach von der Größe her auch gut aufteilen konnten, dass da immer nur maximal 2 Personen in einem Raum sind und. Hatten auch da nie große Ausfälle zum Glück, dass wir irgendwie selber da betroffen waren, das ganze Büro einmal unter Corona stand oder sowas. Von dem her sind wir da ganz gut durchgekommen. Aber das war schon einer so der Punkte, an dem ich drüber nachgedacht habe, okay, wie soll das Ganze sich jetzt entwickeln, ne? Wie geht das Ganze weiter? Und
ich sage mal von meiner Perspektive, das war schon einschneidend. Da fängt man an, 50% Hauptkunde, mit dem gehe ich in Rente. Altersgeschichten gibt es immer und plötzlich passiert was anderes. Dann guckt man sich doch nochmal um. Man hatte sich auch als vor Corona darüber nachgedacht, das kann sich nicht ändern. Doch, bis es sich ändert. 50% Abhängigkeit ist einschneidend. Dann habt ihr euch neu erfunden. Das gefiel mir sehr gut, weil dann guckt man erstmal ein bisschen kurz blöd aus der Wäsche, aber dann nicht Vogelstrauß-Mentalität, sondern neu umgucken, Kleinstprojekte, sich breit aufstellen. Herzlich willkommen in meiner Welt, ja. Aber das war nicht der Schlüssel. Aber du hast schon mal nachgedacht. Mensch, wie soll das weitergehen?
Genau. Also letztendlich war das ja schon mal so das erste Bild, was man vor Augen vors Gesicht gehalten bekommen hat. Okay, es ist nicht alles so straight oder geradlinig, wie es manchmal scheint, ne, über Jahre, und man sich auch in so einer Komfort- oder Wohlfühlzone niederlässt, sondern man muss immer irgendwie am Ball bleiben und überlegen, wie soll das Ganze funktionieren. Ne? Letztendlich muss man dazu sagen, ich hatte dann auch, also jetzt weniger wie Corona, aber so ab der Gründung des Ingenieurbüros irgendwann so in der Mitte dieser Phase bis Corona dann auch angefangen, weniger Sport zu machen, habe dann ordentlich zugenommen, und mein Arzt hat mal so den Tipp gegeben, nebenbei, naja, vielleicht sollte man jetzt mal auch beim Gewicht ein bisschen schauen, dass das nicht ausufert etc. Mhm. Aber das sind ja natürlich, das wissen wir beide, immer nett gemeinte Ratschläge von außen.
Ja. Ins Handeln kommt man nicht, ja.
Genau, also die Umsetzung ist dann eher hinten angesetzt, ja. Und man kümmert sich dann wieder ab dem nächsten Tag direkt um das Büro und das alles läuft etc.
Man sagt ja, ja.
Genau. Und sagt, ja, mache ich dann morgen oder übermorgen. Ne? Ja.
1. Januar kommt wieder. Ich sehe schon,
genau. Sonst. Klassiker, ja. Ja, und dann habe ich im Grunde, was auch die Logik war, letztendlich, wir hatten es ja vorhin skizziert, ich hatte immer so ein weiteres Fortkommen im Berufsleben, also alles hat so aufeinander aufgesetzt, man hatte immer wieder ein Ziel vor Augen und ich wusste immer, an irgendeinem Punkt war immer für mich irgendein Ziel am Horizont, wo ich wusste, okay, nach dem Studium kann ich das und das machen. Als ich dann im Ingenieurbüro war, wusste ich, okay, irgendwann kann ich Teamleiter werden. Und dann kam diese Selbstständigkeit. Dann war sozusagen mein Ziel, dann parallel zu Corona tatsächlich den Prüfsachverständigen zu machen, also die Anerkennung zum Prüfsachverständigen. Einmal, weil es natürlich abhängig ist von der Berufserfahrung, 10 Jahre. Diesen Meilenstein musste man ja einerseits erstmal schaffen, dann das Studium vorweisen etc. Also diese formalen Punkte waren dann irgendwann sozusagen am Anfang oder mitten in Corona quasi erfüllt. Und ich habe mich dann da mal angemeldet zur Prüfung oder Anerkennungsprüfung zum Prüfsachverständigen und habe die dann auch im ersten Durchlauf tatsächlich bestanden. Und habe dann so angefangen, als Prüfsachverständiger meine ersten Aufträge zu machen und. Mhm. Und habe dann auf einmal gemerkt, okay, jetzt habe ich im Grunde 2 Büros. Ich habe einmal das Planungsbüro, das Ingenieurbüro mit den Mitarbeitern, wo wir Brandschutzkonzepte nachweisen, mal Flottenrettungsbinden, Feuerwehrpläne, alles, was so im Paket dabei war, Beratung von Kunden. Und ich habe dieses freiberufliche Büro quasi nebenher, indem ich als Prüfsachverständiger eben die Brandschutzkonzepte und Nachweise dann in Bayern prüfe und in anderen Bundesländern und eben bescheinige etc. Und das Ganze konnte ich nie zusammenführen, weil das einfach von den Anerkennungsmodalitäten, das ist wie bei Notaren und Rechtsanwälten, Steuerberatern und so, gibt es da bestimmte Regeln, was man tun darf und nicht tun darf. Und eben eine Regel ist, dass der Prüfsachverständige quasi erstmal so vom Grundsatz her gesagt nicht in dem Ingenieurbüro etabliert sein muss, sondern der muss immer eigenverantwortlich sein, persönlich haftend und. Mhm. Und das ließ sich eben in der GmbH nicht darstellen. Und dann saß ich da und habe gemerkt, meine Administration ist durch dieses Doppelbüro quasi nochmal angestiegen. Nicht an der Phase wegen mehr Mitarbeiter, sondern ich muss eine 2. Buchhaltung machen. Ich muss andere Rechnungen schreiben, also, oder mit einem 2. Büro Rechnung schreiben, 2-mal Umsatzsteuer abführen und. Also diese ganzen buchhalterischen Sachen und so weiter, BG, was weiß ich, alles viel, viel mehr. Ne? Also es skaliert sich irgendwie nach oben und du hast noch weniger Freude an diesem ganzen Bürokratismus. Ne? Ja, und dann war eigentlich auch ein Punkt, der nochmal sehr einschneidend war, dass einfach aus dem Kollegenkreis zwei Kollegen, einer mit Mitte 50 und einer so mit Mitte 60, also auf jeden Fall deutlich vor der Rente und auch vor Renteneintritt verstorben sind. Und ich dann eben in diesem ganzen Prozess einfach Corona, Umstellung, Doppelbüro, Todesfälle gemerkt habe, okay, was ist eigentlich jetzt mein nächstes Ziel? Weil nach dem Prüfsachverständigen war das so der erste Punkt in meiner Berufskarriere, wo ich quasi mal wieder bei EDK stand und wusste, okay, jetzt ist hier eigentlich so das Ende und ab jetzt machst du das, bis du irgendwann, wann auch immer, mit 65, 70, wie auch immer, sagst, ich mache nicht mehr weiter, ich bin jetzt Rentner. Mhm. So, und das war dann so der Punkt, okay, soll das jetzt so weitergehen? Dann klingelte dieser Arztbesuch im Hinterkopf, ne? So Gewicht, oh, auch nicht gut, ne? Mhm. EKG, Blutwerte und so könnte auch besser sein. War jetzt glücklicherweise nie so, dass es diese berühmte Keule gab, wo man quasi wirklich mit irgendeiner schweren Erkrankung da rausgeworfen wird. Ne? Da kann ich von Glück sagen, dreimal auf Holz klopfen, dass das nicht war. Aber es war halt schon sozusagen die Warnung, dass es, wenn man so weitermacht, sicherlich nicht förderlich ist und auch auf jeden Fall nicht weniger dazu führt, dass man irgendwann eine schwere Erkrankung bekommen kann. Also das Risiko deutlich höher ist. So, und dann habe ich im Grunde gesagt, okay, was habe ich jetzt für Optionen? Ne? Wie machen wir das, dass ich auch diesen berühmten Satz in die Wirklichkeit umsetze, wenn wir mal in Rente sind, dann reisen wir oder dann machen wir dies und das. Ne? Also alles, was wir mal aufschieben und sagen, dann später, wenn wir Zeit haben, dann erledigen wir das. Ne? Das will ich noch erleben. Das war so für mich der ausschlaggebende Punkt. Mhm. Ich habe es ja, da kommen wir gleich dann sicherlich noch dazu, ich habe es zwar jetzt nochmal insgesamt getoppt, diese Lebenseinstellung, aber zu dem Zeitpunkt war tatsächlich, ich will die Rente erleben und ich will dann noch 10 oder 20 Jahre irgendwie von, ich sage jetzt auch mal, auch wenn mein Beruf Berufung ist, von dieser Anstrengung, von diesen ganzen Abrackern und Abrennen, von dem Geld, was man da auch mit verdient hat, quasi irgendwas erleben davon. Ne? Also ich will dann irgendwann das auch mal leben, ne? Das Ganze. Und das war dann so, dass ich an diesem Punkt stand, okay, das kann so nicht weitergehen. Diese Administration frisst mich auf. Ne? Und dann kommen wir jetzt eigentlich zu dem Eingangspunkt, ja, zum Einzelbüro wieder zurück. Ja. Letztendlich habe ich dann überlegt, okay, ich will das Prüfsachverständige, ist für mich jetzt, für zu diesem Zeitpunkt 2023, Anfang 2023, für mich jetzt eigentlich das spannende Thema. Für mich ist das total spannend, ich mache das gerne. Da kommst du mit vielen Büros in Kontakt, mit vielen anderen Erstellern und hast einfach viel mehr Bandbreite. Also war für mich super interessant. Und habe dann gesagt, okay, das ist eher das, in die Richtung würde ich jetzt meinen Pfad einschlagen. Mhm. Und dieses Planungsgeschäft, was auch sehr häufig dann Thema Preisdumping, ne? Ja, der Flucht- und Rettungsplan, aber ihr Mitbewerber macht es für 1.000 Euro weniger und wir kennen die Storys. Ne? Das ist letztendlich auch so ein Punkt gewesen, bei dem ich gesagt habe, okay, zum Glück haben wir 80% Kundschaft, die einfach nicht nach dem Preis gefragt haben. Die wussten, was sie bekommen. Mhm. Viele haben auch angerufen und gesagt, hier ist mein Auftrag oder haben eine E-Mail geschickt, hier ist mein Auftrag, mach einfach. Wir wissen, dass es funktioniert. Wir wissen auch, dass wir nicht beduckt werden. Das ist immer alles transparent und, und. Das war mir immer das liebste Arbeiten. Ne?
Ja.
Und von daher war dann einfach so dieser Punkt, okay, das Ingenieurbüro ist jetzt eigentlich, nicht böse gemeint, aber dann der Klotz am Bein gewesen, der eigentlich irgendwie geklärt werden musste. Ne? Dann gab es viele Überlegungen, wie kann man das machen, wickelt man das ab, schließt man das quasi. Aber dann denkst du, Mensch, ich habe hier eine Kundenkartei von 2.500 Kunden. Mhm. Zwar sind da viele dabei, die nur einmal kommen, aber auch viele, die jede Woche kommen. Ne?
Ja.
Den kannst du ja nicht vom Kopf stoßen, kannst sagen, so, mein Gott, ich mache jetzt nichts mehr. Ne? Dann viel wichtiger, du kannst ja nicht die Mitarbeiter auf die Straße setzen. Ne?
Genau.
Du hast ja irgendwie eine soziale Verantwortung. Du musst dafür sorgen, dass die Leute weiterhin gute Arbeit haben. Und letztendlich, die sind ja auch mit mir gewachsen. Ne? Mhm. Also viele waren ja auch lange Zeit da und sind mit mir gewachsen. Und denen willst du jetzt auch nicht sagen, so ab morgen oder in einem Jahr ist hier Ende, ne? Such dir was anderes. Also letztendlich ist dann so ein bisschen auch aus so einer lustigen Unterhaltung mit ein paar Kollegen auf der Messe diese Idee entstanden, naja, man kann es vielleicht verkaufen, ne?
Ja.
Und dann habe ich 2022 tatsächlich dann mit drei Kollegen quasi einen Vertrag schließen können und konnte das Büro quasi verkaufen, die das dann übernommen haben, samt eben der Kundschaft, der Aufträge, der Mitarbeiter und so weiter, so dass letztendlich alles weiterlaufen konnte, wie das vorher auch war. Nur, dass ich persönlich quasi mich da rausnehmen konnte und nicht mehr Bestandteil der GmbH war, ne?
Und
Das
zwar noch
war
mit
letztendlich so.
noch 2 Jahre mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, sondern du bist sofort draußen.
Genau, also letztendlich war das dann auch Vertragsbestandteil, ob nun gewollt oder nicht gewollt. Ich glaube, das haben wir nie so thematisiert. Also es war einfach so mit der Unterschrift war das Büro quasi verkauft und auch übergeben, ne?
Ja.
Und natürlich haben wir dann eine Übergabe gemacht und die Projekte noch übergeben und die Unterlagen und so weiter. Aber vom Grundsatz her, was die geschäftsführende Verantwortung und auch das Gesellschaftersein angeht, war dann Stande Pede mit ja, trockener Unterschrift sozusagen und sagt, war das Ganze abgeschlossen.
Und dann hattest du dein Sachverständigenbüro ohne ein Planungsbüro. Das war dann deine neue Welt.
Genau, also mein freiberufliches Büro, was ja vorher immer nebenher lief, in Anführungszeichen, oder als zweiter Pfad lief, war dann auf einmal mein Hauptweg, ne? Und das war am Anfang sehr, sehr spannend. Tatsächlich so die ersten 2 Monate musste ich mich so eingrooven, ne? Weil du halt einfach Dinge, die du vorher abgeben konntest, im Einzelbüro halt nicht abgibst, weil du bist dieser Sekretärin, Hausmeister, Personalstelle, alles in einem, ne? Also auch Sachbearbeiter. Letztendlich machst du alles selber und klar, das war auch eine Umstellung. Das hat zu vielen neuen Prozessen geführt, die ich einfach für mich entwickelt habe, um eben bestimmte Sachen zu vereinfachen, leichter, schneller erledigen zu können, ohne das umständlich zu erledigen und so weiter. Und ja, eigentlich ein ganz spannender Weg, den ich jetzt auch weiterverfolge. Aber parallel habe ich dann auch schnell gemerkt, okay, jetzt ist es ja nur die halbe Wahrheit. Jetzt habe ich zwar sozusagen dieses berufliche Thema geklärt,
Ja.
aber wir klingeln wieder, Arzt hat gesagt, ne? Gesundheitlich wäre es besser, man würde sich da mal ein bisschen umorientieren. Ne? Klar, einerseits Stress sicherlich reduziert, ne? Das wollen wir nicht in Abrede stellen, du hast weniger Verantwortung und so weiter, zumindest einen unterschwelligen Stress hast du damit auf jeden Fall reduziert dadurch. Ne? Aber was mache ich jetzt mit dem Gewicht? Was mache ich so mit dem ja, Renten? Eintritt, wie will ich das erleben? Was sind so meine Ziele? Ne? Und dann denkst du darüber nach und schaust und hast diese zwei Todesfälle noch im Hinterkopf und denkst so, okay, irgendwie ist das nicht mein Ziel, in 10 Jahren nicht mehr aufzuwachen. Und dann ist so ein bisschen was entstanden, was erstmal bei mir angefangen hat, tatsächlich mit dem Kernthema Abnehmen. Also für mich war einfach dieser Punkt nach 2 Monaten erreicht. Na, ich fange jetzt mal an, ein bisschen Sport wieder zu machen und abzunehmen. Dann habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen selber rumexperimentiert und 1, 2 Monate selber versucht, das anzugehen. Aber wir kennen das alle, Schweinehund,
FDH,
du
nein.
hast nicht den Drive. Es gibt im Internet 1 Million Tipps. Wenn du die alle befolgst, wird es nie was, weil du musst dich auch dort für einen Weg entscheiden. War ich einen Tag unterwegs irgendwie zum Postamt und wollte Post abgeben und laufe an so einem Plakat im Ort vorbei. 3 Monate, 12 Kilo abnehmen, Fitness oder Ernährungscoaching oder irgend sowas. Ne? Ich habe Foto gemacht, wie man es heute macht. Ne? Zu Hause, Internet, Seite aufgerufen, angeschaut, Termin mit dem Kollegen da gemacht und mir das angehört und gesagt, okay. Ich glaube, auch wenn das hart wird, hat ja so ein bisschen Coaching auch manchmal was von Drill, ne? Also man hat ja gewisse Anforderungen, die man dann auch erfüllen muss, ne? Und habe dann aber gesagt, okay, ich glaube, das ist der Weg. Allein schaffst du es nicht. Oder wenn, dann wird es eine Reise, die ewige Zeit dauert, mit vielen Höhen und Tiefen oder noch mehr Höhen und Tiefen, jetzt aus der Brille von heute geschaut, ja. Natürlich hat man auch im Coaching Höhen und Tiefen, ne? Klar. Auch da müssen viele Sachen geklärt werden, aufgedeckt werden, geändert werden. Und ich habe aber dann in den 3 Monaten tatsächlich 20 Kilo abgenommen. Also ich habe sogar diesen Werbeslogan getoppt, glückliche Reise, weil ich von Anfang an, und das war meine Entscheidung, die kann einem ja kein anderer vorgeben, ich habe von Anfang an gesagt, wenn ich das Coaching jetzt 3 Monate mache, dann mache ich es aber auch mit voller Kraft. Dann komme ich nicht selber und duck mich selber und sage am Ende, ja, mein Gott, der hat gesagt, ich soll 3-mal die Woche die Übung machen und mach's halt nur 2-mal und erzähl dem Coach, wenn ich da zum Wochengespräch gehe, ich habe es 3-mal gemacht oder wie auch immer. Ne?
Ja.
Oder ich sollte dann zum Beispiel mein Essen tracken, ne? Dass man einfach mal weiß, was machst du da den ganzen Tag? Ne? Dass du selber auch mal siehst, was isst du wann, wie passt das, ist da was zu verändern? Ne? Und klar, ich kann mir vorstellen, da gibt es viele, die schreiben da Sachen einfach nicht auf. Ne? Ja, auf das Stück Schokolade kommt es nicht an. Oder auf
Weintraube.
Ist Cola, ja. Oder was auch immer. Ja? Und da war ich immer so, auch wenn mich viele dafür gehasst haben in der Zeit, aber am Anfang war ich da wirklich sehr, sehr nervig. Das weiß ich auch. Aber ich habe alles abgewogen, aufs Gramm genau, habe das 100% dokumentiert. Ja. Aber der Vorteil war, es war eine Statistik, die quasi nicht gefälscht war. Ne? Also es war eine vertrauensvolle Statistik, die dann auch zu Ergebnissen und Maßnahmen geführt hat, die man dann greifen konnte. Und das ist eigentlich das Spannende gewesen. Und ich glaube, auch deshalb hatte ich auch diese 12 Kilo Werbeslogan überschreiten können, weil ich das einfach von Anfang an sehr ernst genommen habe. Letztendlich hat der Coach wahrscheinlich einfach nur die 12 Kilo so als Mittelwert genommen oder so als Mindestmaß, damit er auch die, die es nicht so ernst nehmen, halt noch mitbekommt. Ne? Genau. Und über diese Phase, diese 3 Monate, bin ich auch wieder zum Sport quasi gekommen oder viel mehr zum Sport gekommen. Ich habe mir Fahrrad gekauft, bin dann ein Fahrrad gefahren, habe Fitnessgeräte angeschafft, habe Übungen gemacht und habe für mich jetzt einfach aus vielen verschiedenen Sportarten viele Erkenntnisse gewonnen und macht es auch wirklich mittlerweile komplett alles in einem gemischten Rahmen, also in einer Abwechslung, weil ich auch festgestellt habe, wenn du nur das eine präferierst, ob das jetzt Kraftsport ist, ob das Ausdauersport, Fahrrad, Laufen, Gehen, was auch immer ist, Wandern gehen, das eine macht bis zu einem gewissen Punkt Spaß und irgendwann ist es dann öde, langweilig, macht keinen Spaß mehr.
Gibt es.
Und diese Mischung ist für mich ein perfekter Weg und ich habe das festgestellt, dass das gut funktioniert. Habe dann auch tatsächlich eine Phase nach dem Coaching gehabt, wo ich dann alleine war, ohne Coach und dann auch übertrieben habe. Also ich habe dann auch zu viel Sport gemacht. Ich habe dann jeden Tag Sport gemacht. Da habe ich dann irgendwann auch gemerkt, okay, das ist jetzt sozusagen wieder die falsche Richtung. Ne? Also
ja.
Das bringt auch nichts, das bringt dich auch nicht weiter, außer dass du Zeitverlust hast. Ne? Und ja, so ist das eigentlich parallel letztendlich zu diesen 3 Monaten auch entstanden, dass ich mich erstmal per se mit dem Coaching auf eine 4-Tage-Woche gesetzt hatte, um einfach diesen Freiraum zu haben, um das Persönliche da jetzt, das körperliche, Ernährung, Gesundheit und Sport anzugehen. Und es ist einfach hängen geblieben. Ich habe es einfach danach nicht mehr zurückgenommen. Und habe aber auch.
4-Tage-Woche heißt jetzt Sport oder arbeiten?
Wie bitte?
4-Tage-Woche heißt jetzt Sport machen oder arbeiten?
Arbeiten. Also vom Büro her arbeite ich Montag bis Donnerstag nur. Und der Freitag ist quasi mein großer Sporttag, wo ich dann irgendwas Besonderes mache. Also es kann entweder sein, dass ich sage, okay, ich habe so viel Stress gehabt oder auch mal Lust drauf, dass ich einfach einen Saunatag mache. Das ist dann natürlich weniger sportlich, aber auch wichtig. Ne?
Ja, für die Birne, ja.
Oder ich mache eine große Fahrradtour, 100, 150 Kilometer. Ist ja auch schnell 5-6 Stunden rum. Ne? Ich mache eine große Wanderung, was auch immer. Ne? Also das ist so ein bisschen dieser hängengebliebene Tag für einfach eine große Aktivität, für Körper, Geist und Seele letztendlich. Ne? Und ansonsten mache ich 2 oder 3 Sporteinheiten noch und dann mache ich tatsächlich kombinierte Einheiten aus Kraftsport und Ausdauer, Also bei mir ist immer Kraftsport am Ende noch mindestens 20 Minuten, eine halbe Stunde auf dem Laufband, um einfach da letztendlich auch beide Faktoren abzudecken. Für mich ist es auch ganz wichtig. Mir geht es nicht darum, irgendeinen Pokal irgendwann zu erreichen, in irgendeiner Form, sondern ich will einfach gesund alt werden. Ich will jetzt ein gesundes Fundament aufbauen oder habe schon einen großen Teil davon aufgebaut, sicherlich, um hoffentlich gesund und fit alt zu werden, ne? Um eben dieses Ziel, was ich mir dann gesteckt hatte, eben gesund und fit in Rente zu gehen, das Ganze noch zu erleben am Ende und auch dann noch zu leben, also die Sachen wie Reisen und so weiter und leben zu können. Genau. Und das ist letztendlich so die ganze Story, wie das abläuft. Die Ernährung habe ich natürlich auch umgestellt, ist ja klar, das war dann Teil des Coachings, ja. Und aber zwischenzeitlich kann man sagen, was am Anfang auch ein sehr großer Berg ist bei diesem Thema, ne, Ernährungsumstellung, Sport, Anfang und so weiter, hat man ja erstmal aus dieser Perspektive, aus der man rauskommt, aus diesen festgefahrenen Automatismen, hat man so einen riesen Berg vor sich, so eine Zugspitze und weiß gar nicht, wie komme ich jetzt über diesen Berg drüber, ne? Und man geht das in vielen kleinen Schritten und dann rutscht man wieder 10 Meter zurück und fängt wieder an. Zwischendrin hatte ich dann mal 8 Wochen Ausfall wegen einer Verletzung. Das wirft dich so emotional viel mehr zurück wie körperlich, ne?
Ja,
Aber für dich ist erstmal so ein Ende des Ganzen, ne? Ich habe gestern mit einem Kollegen gesprochen, der jetzt auch seit 1. Januar angefangen hat mit dem Coaching und sehr, sehr viel abgenommen hat, sich sehr gut entwickelt hat und der hat jetzt auch eine Verletzung. Der Arzt hat gestern gesagt, 8 Wochen Pause. Und da spielen natürlich die Emotionen dann Achterbahn, ne? Weil du sagst, okay, jetzt habe ich 8, 9, 10 Monate alles aufgebaut und man hat so vor Augen den Totalverlust, ne? Von allem, was man erreicht hat, ist glücklicherweise nicht so, ne? Da ist dann
Absolut.
gut, wenn man Freunde und Kollegen hat, die einen da aufbauen und sagen, pass auf, ist uns allen schon passiert, geht danach weiter. Es gibt Möglichkeiten, wie du jetzt trotzdem fit bleiben kannst, ohne dass du quasi bei Null anfängst und, ne? Und das ist natürlich auch wichtig. Man lernt auf einmal auch Leute anders kennen, die man schon kennt, oder auch eben neue Leute dazu kennen, ne?
Ja, man grenzt
Die
sich
ähnliche
auf.
Wege gehen. Also ganz spannend. Und letztendlich gewinnt man eine gewisse Lebensfreiheit oder ein Lebensgefühl, was man eigentlich gar nicht hatte vorher. Die Zeit war einfach nicht da. Und ich habe für mich einmal zurückblickend auch feststellen können, ich arbeite, was den Output angeht, nicht weniger wie vorher. Ich habe den Output halten können. Auch wenn ich jetzt nur 4 Tage arbeite, arbeite ich meine Prozesse und eben durch meine Präzision und Zielsicherheit zu sagen, okay, ich wickel das so und so ab. Ich mache nicht irgendwelche künstlichen Termine, was man vielleicht früher mal gemacht hat, ne? Es war ja auch, wie du das auch kennst, sage ich mal, aus deinen vergangenen Zeiten, wo du viele Kilometer gefahren bist, ne? Es war doch irgendwie so ein Standard, auch vor Corona, ne? War das ja noch viel schlimmer, wie es jetzt noch ist, aber es war nicht so, kommen Sie doch mal vorbei, ne? Dann sprechen wir mal, ja? Und da habe ich auch so eine gewisse Hardliner-Linie gefahren jetzt, seitdem ich alleine wieder bin und habe gesagt, okay, ich habe irgendwas studiert, ich habe vorher bei der Feuerwehr was gelernt, also alles das zusammen hat mich ja zu dem gemacht, was ich jetzt bin, ja. Und alles das war viel Arbeit, viel Zeit, viel Ausbildung, ne? Und ich habe das ja gelernt, um in meinem Ingenieurfach Brandschutz weiterzumachen, also den Leuten einen Mehrwert zu bieten. Und letztendlich ist Akquise natürlich gewissermaßen wichtig. Aber teilweise, glaube ich, verbringt man auch zu viel Zeit damit. Also, dass man einfach zu viel Nebengeschäft macht und nicht sich um das Hauptgeschäft kümmert. Weil letztendlich ist es ja sehr schade, wenn jemand hochspezialisiert ist, seine Zeit damit verbringt, irgendwo, ich sage es jetzt böse mal, Kaffee trinken geht. Ne? Ist natürlich auf der einen Seite wichtig, aber man muss so ein bisschen schauen, in welchem Maß betreibt man das noch. Ne? Also muss ich jetzt zu jedem, der dir bei LinkedIn oder wo auch immer eine Mail schreibt, hier, wir sollen mal einen Kaffee trinken zusammen, muss ich den jetzt besuchen kommen. Ne? Das ist so diese Entscheidung. Und letztendlich ist es, glaube ich, auch so, jeder muss für sich selber entscheiden, wie der Weg richtig ist. Ne? Mein Weg ist für viele andere nicht der richtige Weg. Die haben andere Wege vor Augen oder andere Ziele. Und für mich war es einfach wichtig, dass ich meine Berufung noch so lange wie möglich leben kann und genießen kann, wie aber auch mein Leben, ne? Und meine Freizeit und mein Familienleben und meine Urlaube und. Und dafür ist jetzt bei mir quasi dieser Weg mal, wie du vorhin gesagt hast, quasi wieder rückwärts gegangen. Aber für mich jetzt aus der heutigen Sichtweise auch ein sehr guter und glücklicher Weg, weil ich einfach jetzt auch vielleicht viel mehr Glücksgefühle habe dadurch oder Glücksmomente wie vorher an der Spitze des Ingenieurbüros mit 10 Mitarbeitern im Dauerstress, im Hamsterrad, immer nur Gas geben, Gas geben, Gas geben. Womöglich mit gar nicht viel mehr Output, ne? Also letztendlich Verlegung der Prioritäten, sinnvolles Arbeiten, strukturiertes Arbeiten und so weiter sind da einfach so die Stichworte. Und wahrscheinlich auch Zufriedenheit und Ausgeglichenheit, Mindsetting, ne? Diese ganzen Schlagworte, die wir jetzt gerade überall hören. Das führt irgendwo dazu, dass du dann auch im Beruf wahrscheinlich leistungsfähiger und stärker bist, weil du einfach in der Erholungsphase, in der Freizeit, die ja jeder auch nutzen soll und kann, wie er möchte. Ne? Dem einen ist es wichtig, Schach zu spielen, und der andere geht halt lieber Radfahren. Das ist ja letztendlich egal, aber diese Kontraste, dieser Ausgleich, die führen ja auch zu einer Weiterentwicklung oder zu einer Stärke, die ich dann wieder einbringen kann. Weil ich glaube, wenn ich eben die ganze Zeit in diesem Hamsterrad einfach nur laufe, 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 dann habe ich halt eben diese Kraft nicht, die ich sammeln kann. Ne? Und das ist letztendlich so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das gebe ich gern weiter. Wie gesagt, der eine Kollege, den ich eben schon genannt hatte, den habe ich auch sehr stark unterstützt und ja, versucht immer wieder zu motivieren, das auch anzugehen. Ne? Weil wir kennen das alle, jeder sagt, am 1.1. geht's los. Ne? Wenn im neuen Jahr fange ich an mit Abnehmen, mit Sport, mit Rauchen, aufhören, was auch immer. Ne? Das klappt dann vielleicht 2 Wochen, 3 Wochen. Wir kennen das, die Fitnessstudios leben davon. Dann ist die Jahresverträge verkauft.
Abos werden im Januar geschlossen.
Genau. Ja, im Grunde ist es eine Lebensänderung oder man muss eine Entscheidung treffen. Ja. Also auch da muss man für sich eine Entscheidung treffen. Wenn ich dir jetzt sage, Stefan, pass auf, ab morgen wäre es gut, wenn du mehr Sport machst, dann sagst du ja, wunderbar, kann der ja sagen. Klingt auch schlau, hört sich aus sachlichen Gründen sehr intelligent an. Aber die Entscheidung, wie so oft, ne, die muss derjenige selber treffen. Die kann von außen keiner vorgeben. Ne? Und entweder trifft man sie oder nicht. Auch in dem Kontext habe ich schon viele Leute getroffen jetzt in den 2 Jahren, die gesagt haben, Mensch, tolles Modell, würde ich auch gern machen. Aber ich habe noch keinen erlebt von denen, die es gesagt haben.
Die ins Handeln kamen.
Ne? Und letztendlich, ich will es nicht schlecht reden. Ich glaube, auch bei mir war das ein jahrelanger Prozess, der unterschwellig lief. Ne? Du kannst es nicht an einem Punkt festmachen und sagen, genau am 3. Mai 2023 ist das Ganze innerhalb von einer Stunde bei mir entwickelt worden und dann habe ich alles geändert. Ne?
Ja. Rückblickend, wenn ich so, es waren 2 Sachen bei dir. Einmal Corona, du musstest dich umgucken, unternehmerisch, wirtschaftlich, und dann die von dir besagten 2 Todesfälle, wo du sagtest, ah Mensch, ey. Und dann die beliebten Sätze, gesund alt werden, ja, die Zeit danach will man auch noch ein bisschen nutzen. Und man kennt die Fälle, die du da gesehen hast, das könnte auch ich sein. Das will ich nicht sein. Was ich für mich, du hast jetzt das Fundament gesetzt, dass das nicht so passiert. Ja, also du wirst nicht die nächste Anzeige in der Zeitung sein mit dem schwarzen Rand, ja, sondern du hast das Fundament gesetzt, gesund alt zu werden. Was mir gut gefällt, ist, dass du auch andere motivierst, ja. Also machen müsst ihr das alles nicht, ja, aber bei mir sieht's gut aus. Ja. Die letzten Worte lasse ich dir.
Ja, letztendlich denke ich, ist es für jeden immer wert, darüber nachzudenken, ist mein Weg, den ich gerade bestreite, der richtige. Ne? Manchmal ist eben dieser Perspektivwechsel. Es muss ja nicht immer quasi ein Schadensfall sein, also eine Krankheit oder gegen einen Unfall oder so, sondern einfach auch während dem, wo es gut läuft. Also mir hat auch mal ein Vorgesetzter bei der Feuerwehr mal gesagt, Eigentlich ist es am besten, man hört dann auf, wenn es gut ist, ne? Und nicht dann, wenn es keiner mehr sehen will, ne?
So
Und
Big-Star-mäßig, ja.
das können wir auf Sänger übertragen, auf Schauspieler, wo jeder sagt, Mensch, muss der jetzt noch diesen Film drehen, ne? Oder dieser Sänger, ja, jetzt, der muss doch nicht mehr jetzt mit 70 auf der Bühne stehen, ne? Oder auch quasi bei uns, ne? Und das ist, glaube ich, auch der größte Prozess, sich selber einzugestehen, an welchem Punkt wäre es jetzt sinnvoll, was zu ändern. Ne? Und es muss nicht immer der Schlag ins Gesicht sein, der zwar auch natürlich im Leben dazu führt, dass man Sachen überdenkt, aber letztendlich kann ich nur motivieren, auch jetzt einfach drüber nachzudenken, Mensch, was kann ich ändern, damit einfach mein Glücksgefühl, mein Lebensgefühl besser wird? Ist Arbeiten alles? Wir wollen es nicht schlecht reden. Viele, die uns zuhören und zuschauen, werden wahrscheinlich so wie wir beide auch viel arbeiten und
Ja,
gerne arbeiten.
ganz anders.
Das ist ja definitiv immer ein wichtiger Punkt, ne? Dann ist dieser Stress ja auch erstmal nicht so negativ, aber der Körper verzeiht es halt im Zweifelsfall auch nicht. Und ich glaube, da einfach die gesunde Balance zu treffen, ist super wichtig, weil auch gerade für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt quasi Büros haben mit Mitarbeitern, wir haben eine Verantwortung, ne? Das muss ja weitergehen. Und wenn jetzt einer, der viele Prozesse begleitet und auch wichtig im Unternehmen ist, auf einmal wegbricht, ja, auch wenn es nur 4 Wochen ist wegen der Erkrankung, dann wissen wir alle, was es für Konsequenzen hat. Und da einfach drüber nachdenken. Ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft, die wir heute rüberbringen sollten. Es muss nicht immer der Riesenlebenswandel sein, in Anführungszeichen. Man muss nicht die Auswanderung in die USA planen, ne, und vollziehen. Es kann auch ein Klein sein, aber manchmal merkt man dann nach 2 Jahren, Mensch, das war zwar ein Riesenweg und eine Riesenumstellung, aber ich bin immer noch erfolgreich, mein Büro läuft immer noch, ich habe immer meine Umsätze noch wie vorher, aber ich habe auch Lebensqualität dazu gewonnen und bin vielleicht auch wieder mehr glücklich, ne? Und das ist ganz spannend, ja, und wichtig.
Ich weiß noch, was uns zusammengebracht hat. Das war ein LinkedIn-Post von dir. Ah, straf mich nicht lügen. Es war, du hast morgens Sport gemacht, aber du warst auf einer Sachverständigentagung und hast
Ja.
trotzdem Sport gemacht. Viele nutzen sowas dann als Ausrede, ja, heute kann ich ja nicht. Nein, du hast morgens Sport gemacht, weil es tut dir gut, ja, und das brachte den Kopf frei. Gefiel mir gut.
Genau, letztendlich, das ist auch immer eine Frage, lässt man es ausfallen oder nicht, ne? Es gibt Hochleistungssportler, habe ich gerade ein Interview die Woche gesehen, der sagt, okay, einmal darf ich ausfallen lassen, aber dann nicht mehr, ne? Das kann eine Regel sein, die man sich selber quasi auferlegt, ne? Letztendlich, man muss sich ja nur selber dafür gerade stehen, was man sich für Regeln auferlegt, ne? Nur wenn ich natürlich jedes zweite Mal sage, heute nicht, weil dies, weil das, weil ich einen Kundentermin habe oder jenes, das klappt halt nicht, ne? Und ich betreibe das so, dass ich da Vorsorge treffe. Also ich komme ja aus dem Vorbeugen und Brandschutz. Also mache ich auch hier Vorbeugen. Ich plane das einfach. Ich weiß ja, dass ich Freitag auf einer Tagung bin oder Samstag. Und wenn es eben mein üblicher Sporttag ist, dann habe ich im Übrigen jetzt bei dem Post, den du erwähnst, eigentlich geschummelt, weil ich habe da quasi einen Sport gemacht, der gar nicht nötig gewesen wäre, weil ich habe natürlich vorgebeugt und habe schon am Donnerstag meinen Sport erledigt für Samstag, damit ich eben, wenn dort nicht die Chance besteht und ich keine Möglichkeit habe, aus Zeitgründen, aus Gründen der Möglichkeiten, dass es keine Sportgeräte gibt, was auch immer, ne? Oder irgendwie. Weil ich wusste ja auch nicht, wie ich an diesen Tagungsort quasi zu Rande kommen kann. Und habe dann gesagt, okay, wenn ich da laufen kann, dann gehe ich da laufen, ansonsten nicht, ne? Aber ich habe es schon vorgeholt. Also ich habe nicht danach das negative Gefühl, ich habe es ausfallen lassen, ne? Ich habe sogar quasi in dem Fall nochmal das Sahnehäubchen draufgesetzt und ein bisschen ergänzt. Also von Dinger. So geht's auch, ne?
Dann haben wir das auch geklärt.
Ja.
Lieber Alex, ich sage vielen lieben Dank für die ausführlichen Insights. Der Weg zum Ingenieurbüro und wieder zurück zum Ein-Mann-Sachverständigenbüro. Vielen lieben Dank für die ausführlichen Details, die du uns hast teilhaben lassen. Alex, lieben Dank.
Ja, vielen Dank, Stefan, und danke nochmal für die Einladung, dass ich dabei sein durfte.